Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 7. Oktober 2013 zum Thema Die Signatur des Fern. Neue Forschungen zu Johannes Keplers Weltharmonik. Zu Gast ist Hartmut Warm, freier Forscher, Autor, Ingenieur. Gastgeber ist Markus Sonnleitner.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich hier im Kepler Salon. Volles Haus, es freut mich natürlich sehr. Heute Abend ist der Name Programm unter dem Titel Die Signatur der Sphären, neue Forschungen zu Johannes Keplers Weltharmonik. Beschäftigen wir uns mit Ideen, die bereits unser Namensgeber Johannes Kepler Zeit seines Lebens beschäftigt hat. Und ich begrüße dazu sehr herzlich Herrn Hartmut Warm. Bitte sehr. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Zuerst ein paar Worte über Sie. Sie sind Techniker, ausgebildeter Bauingenieur, beschäftigen sich aber neben den technischen Themen auch mit musiktheoretischen Themen, soweit ich verstanden habe, und mit der Astronomie. Und Sie greifen dabei Ideen auf, die Kepler in seinem Alterswerk Harmonices Mundi beschrieb, und zwar jene Idee, wonach die Bewegung der Planeten nicht chaotisch, nicht beliebig ist, sondern Gesetzmäßigkeiten folgt, Ausdruck einer Ordnung ist, also ein Teil dieser Ideen wurde bekannt unter die Keplerschen Gesetze und hat somit auch Einzug in wissenschaftliches Wissen gefunden. Andere Dinge, die Kepler beschäftigt hat, die unter dem Begriff der Weltharmonie bearbeitet wurden, und zwar jene, mit denen wir uns heute Abend beschäftigen, ist bis jetzt diese wissenschaftliche Anerkennung verwehrt geblieben. Welche Schlussfolgerung wir aber aus der Auswertung des neuesten Wissensstandes, des neuesten astronomischen Wissensstandes, der Auswertung mit modernen Methoden ziehen können, dazu werden wir heute mehr hören. Bevor wir den Vortrag beginnen, noch ein paar Worte zum Ablauf des Abends. Sie kennen es, jetzt wird es ungefähr 45 Minuten Vortrag geben, dann bis 21 Uhr Diskussion. Ich bitte um rege Teilnahme. Der Salon selbst ist bis 22 Uhr geöffnet. Sie können Getränke hinten an der Bar ordern. Und der gesamte Abend wird aufgezeichnet. Ich würde Sie deshalb bitten, wenn Sie ein Statement abgeben wollen, wenn Sie eine Frage haben, geben Sie uns ein Zeichen, Sie erhalten ein Mikrofon und damit wird alles aufgezeichnet und ist in den nächsten Tagen auf der Homepage verfügbar. Damit würde ich Sie nun bitten, Herr Warm, um Ihre Ausführungen und wir freuen uns auf einen interessanten Abend. Bitte sehr.
Ja, schönen Dank, Herr Sonnleitner. Schönen Dank dem Kepler-Salon, dem Verein für Wissensvermittlung, Herrn Travöger und Frau Helmel, war das richtig? Und ich freue mich außerordentlich, dass ich hier wieder in Linz sprechen kann, zum dritten Mal jetzt. 2006 war ich das letzte Mal hier, da war das hier noch eine Baustelle. Ich weiß nicht, ob das schon entschieden war, aber wusste man gar nicht, was soll aus diesem Haus werden. Und ich freue mich außerordentlich, dass hier so ein tolles Zentrum für Wissensvermittlung entstanden ist und dass wir hier in den Räumen sein können, wo vielleicht sogar in diesem Raum Kepler vor ungefähr knapp 400 Jahren gelebt hat und gewohnt hat. Also es ist natürlich auch eine ganz große Ehre für mich. Kepler, diese großartige Persönlichkeit, die, ich kann das sagen, die mein Leben verändert hat mit seiner Weltharmonik. Irgendwann wollte ich nämlich mal genau wissen, was es damit auf sich hat. Kepler trat immer für die Wahrheit ein. Kepler hat sich nie gebeugt. Kepler hat unbestechlich auf seinen Überzeugungen beruht, auch wenn ihm sonst was angeboten wurde als Katholik, wenn er zum Katholizismus konvertiert. Kepler, ein mutiger Mann, hat seine Mutter im Hexenprozess verteidigt. Kepler, einer der ersten strengen Naturwissenschaftler, wenn man es so sagen kann, entdeckte die Planetengesetze. Und Kepler, auch der Träumer und Visionär, also Träumer in einem ganz positiven Sinne. Sein Traum war diese Weltharmonik. Und da widerspreche ich Ihnen ein klein wenig, nicht erst in seinem Alterswerk, das begann schon in seinem Erstlingswerk, das Mysterium Cosmographicum. All das zeige ich Ihnen heute noch. Ich kann natürlich jetzt in dieser Dreiviertelstunde ich muss ein wenig durch den Stoff durchgaloppieren, aber wir haben hinterher dann Zeit, vielleicht das eine oder andere noch zu vertiefen. Ich zeige Ihnen jetzt erstmal verschiedene Aspekte des, was Kepler dann eben Weltharmonik genannt hat. Ja, er lebte ja hier in Linz, er ist geboren in Baden-Württemberg, weil der Stadt dann Graz, Prag und Linz, das waren seine Hauptlebensstationen, wo seine Hauptwerke entstanden sind. Und dann ist er 1630 in Regensburg gestorben. Also das Mysterium Cosmographicum, das Weltgeheimnis, verfasste er in Graz, sein Erstlingswerk. Und im Grunde genommen, er sagte später einmal, alles, was ich später gemacht hat, war im Keim schon in diesem Buch enthalten. Und dann war er in Prag als Nachfolger von Tycho Brahe als kaiserlicher Mathematiker am Hof Rudolf II. Da schrieb er die Astronomia Nova, die neue Astronomie, und dann hier in Linz eben die Weltharmonik. So kann man diese drei Hauptstufen sich einmal noch etwas näher angucken. Dieses ist hier die Darstellung aus dem Mysterium Cosmographicum, dass die Planeten, die Anordnung der Planeten nach den platonischen Körpern erfolgt. Also das seine Vision, da war er vielleicht 24 oder 25, da arbeitete er in Graz als Lehrer, notgedrungen fast, kann man sagen. Also diese platonischen Körper regeln die Abstände der Planeten. Sie können sich das so vorstellen, den äußersten, das ist jetzt die Sphäre des Saturn. Damals hatte man die Planeten bis zum Saturn, die man mit bloßem Auge ohne Teleskope sehen kann. Und die nächstinnere Sphäre ist die des Jupiter, die Sphäre oder die Bahn. Hier verläuft dann die Bahn. Und der Würfel passt genau dazwischen. Der Würfel als einer der fünf platonischen Körper. Dann kommt das Tetraeder zu der Mars-Sphäre und dann auf der rechten Seite das äußere, das Dodekaeder, dann zu der Erde und so weiter. Das war seine große Vision und er musste aber bald erkennen, dass es doch nicht so ganz passte, wie er sich das zuerst gedacht hatte. Also die Abweichungen, wenn man es heute berechnet, die sind so zwischen 5% und 20%. Aber immerhin, es passt so einigermaßen und Kepler war dann versessen darauf, kann man sagen. Er wollte unbedingt mit Tycho Brahe zusammenarbeiten, diesem dänischen Astronom, der damals berühmt war, dass er die genauesten Beobachtungsergebnisse über lange Zeiträume angesammelt hatte. Und Kepler versprach sich davon, sich dann schon zeigen wird, dass sein Modell doch viel besser passt, als er dachte. Und dann wurde er, wie gesagt, Nachfolger in Prag von Tycho Brahe. Und da fand er zu seinen ersten zwei Planetengesetzen. Auf das eine gehe ich später noch ein. Dies ist mal eine Darstellung aus dieser neuen Astronomie. Er zeichnet hier die Marsschleifen aus geozentrischer Sicht. Kepler war ein glühender Verfechter des neuen Weltbildes, das Kopernikus gegründet hat, des heliozentrischen Weltbildes. Die Sonne in der Mitte, aber um die Bahnen herauszufinden, da versetzte er sich wieder auf die Erde. Wie sieht das denn von der Erde aus, wie der Mars sich bewegt? Und so kam er dann über viele Arbeitsschritte über Jahre, kam er dann eben zum ersten Planetengesetz. Da kommen wir noch, dass die Bahnen der Planeten ja Ellipsen sind und nicht Kreise, wie man seit Platon als Dogma fast immer geglaubt hatte. Fest davon überzeugt war, so wie man heute davon überzeugt ist, dass die Lichtgeschwindigkeit die absolute Grenze der Geschwindigkeit ist, kann man sagen. So war man überzeugt, Planeten bewegen sich auf Kreisen. Da gab es überhaupt keine Diskussion. Kepler fand eben, nein, es sind Ellipsen. Und dann das dritte Planetengesetz fand er hier in Linz. Und das ist in der Weltharmonik veröffentlicht. Und dann weiterhin seine Vorstellung zu dem, was man Sphärenharmonie nennen kann. Er griff den alten Gedanken des Pythagoras wieder auf, impulsierte den und belebte ihn. Nach über 2000 Jahren war er der wirklich was fundamental Neues in diese Idee reinbrachte. Er war dann schließlich überzeugt, dass er eine sehr gute Übereinstimmung gefunden hatte zwischen bestimmten planetarischen Verhältnissen, hier als Winkelgeschwindigkeiten beschrieben, und musikalischen Intervallen. Und das war das, was ich wissen wollte. Was ist denn da dran? Was ist denn da dran? Ist das nun, wie viele sagen, nur Träumerei? Wissenschaftler meinen das öfters heute in wissenschaftlichen Werken oder die sich eben so nennen oder den Anschein erwecken, steht das öfters. Und es gibt andererseits Leute, die einfach sagen, Kepler hatte natürlich recht mit seiner Weltharmonik. Aber keiner von denen konnte mir sagen, warum er denn dies oder das dachte. Und dann habe ich mich eben auf die eigene Suche gemacht und bin dem gründlich nachgegangen. Gut, da kommen wir auch noch dazu. Wir haben also drei Aspekte, kann man sagen, was wir als Sphärenharmonie bezeichnen können. Die geometrische Anordnung, die Bewegung der Körper und das, was wir mal Sphärenmusik im engeren Sinne nennen können, die Übereinstimmung planetarischer und musikalischer Verhältnisse. Und diese drei Punkte werden wir jetzt etwas näher untersuchen. Wir hatten das Modell mit dem platonischen Körper gesehen und wie kam Kepler überhaupt darauf? Sie sehen hier, auch das ist aus seinem Buch Mysterium Cosmographicum, über 800 Jahre Jupiter-Saturn-Konjunktion sind hier aufgetragen. Ich werde Ihnen jetzt mal am Modell des Planetensystems hier zeigen, wie Kepler darauf kam. Jupiter und Saturn bewegen sich jetzt hier um die Sonne, zeichnen jetzt erst ihre Bahnen. Jupiter ist innen. Nach 12 Jahren hat er eine Bahn vollendet, knapp 12 Jahren. Saturn, der äußere Planet, für uns mit bloßem Auge der äußerste, braucht knapp 30 Jahre für einen Umlauf. Und jetzt sehen Sie eine besondere Stellung, das war die Konjunktion. Die Planeten waren sich am nächsten, hatten die geringstmöglichen Abstand. Jetzt sehen Sie das Gegenteil, die Opposition. Die Linie geht genau durch die Sonne entgegengesetzt. Also das sind besondere Stellungen. Jetzt sehen Sie, der Abstand nimmt wieder ab und gleich haben wir die nächste Konjunktion und die fortlaufenden Konjunktionen werden miteinander verbunden. Das ist das einfache Prinzip, was eben auch Kepler schon ohne Computerhilfe mit fast genau der gleichen Genauigkeit aufgetragen hat. Sie sehen also jetzt nach 3, beziehungsweise wenn man die erste mitzählt, 4 Konjunktionen, entsteht ein Dreieck, ein ungefähres Dreieck, muss man sagen. Man spricht auch vom Jupiter-Saturn-Trigon. Und das, der Konjunktionsrhythmus, der beträgt knapp 20 Jahre. Also da spricht man auch, Forscher sprechen auch vom Puls des Sonnensystems. Jupiter und Saturn sind eben die beiden größten Planeten in unserem Sonnensystem. Also so entsteht diese Figur, die Kepler, wie gesagt, auch schon in seinem Mysterium Cosmographicum hatte. Und das brachte ihn nämlich auf die Idee, es gibt einen Zusammenhang zwischen den Bewegungen, die hier dargestellt sind, und den Abständen von der Sonne. Denn wenn man jetzt sieht, diese leicht versetzten Dreiecke, die formen in der Mitte einen Kreis. Und das entspricht, wenn außen die Bahn des Saturn ist, ungefähr der Bahn des Jupiter. Und so dachte sich Kepler dann, idealisierte das, es ist ein gleichseitiges Dreieck möglicherweise, welches den Abstand regelt, so kann man das sagen. Ein gleichseitiges Dreieck hat einen Innenkreis und einen Umkreis und Sie sehen die Radien hier eingezeichnet. Können Sie ungefähr abschätzen, in was für einem Verhältnis diese Radien stehen? Was glauben Sie, schätzen Sie mal? Der größere ist vielleicht, was sagen Sie? Bitte? Ja gut, es haben wahrscheinlich mehrere gesagt, doppelt so groß. Und das kann man mathematisch eben auch zeigen, es ist exakt das Doppelte. Also die Radien, Umkreis und Innenkreis im Verhältnis 2 und das bedeutet die Flächen quadriert im Verhältnis 4, beziehungsweise 4:1. Also dieser äußere Kreis um das Dreieck ist genau 4-mal so groß wie der innere von der Fläche her. Und so, bevor Kepler dann auf die platonischen Körper kam, dachte er, vielleicht sind es Dreieck, Viereck, vielleicht auch noch Fünfeck. Dies ist eine Skizze aus einem Brief, den er 1595, also noch kurz vor dem Mysterium Cosmographicum, verschickt hatte an seinen Lehrer Michael Mestlin. Gut, davon kam er dann ab und wir werden jetzt aber wieder auf diese Art der Darstellung zurückkommen. Ich zeige Ihnen jetzt noch Keplers erstes Planetengesetz, das brauchen wir als Grundlage. Planeten bewegen sich auf Ellipsen. Hier haben wir eine Ellipse, also einen etwas abgeplatteten Kreis, kann man so ganz salopp sagen. Eine Ellipse hat 2 Brennpunkte, In einem Brennpunkt befindet sich, wenn es eine Planetenbahn ist, diese Ellipse, dann befindet sich da die Sonne. Und wir haben eine große Halbachse und eine kleine Halbachse. Und die große Halbachse, sehen Sie, ist genau die Hälfte zwischen dem sonnennächsten Punkt, Perihel, und dem Aphel, dem sonnenfernsten Punkt. Also kleine und große Halbachse, Perihel und Aphel, genau die Hälfte, das ist das arithmetische Mittel und das geometrische Mittel. Vielleicht haben Sie das mal gehört. Und wer es nicht gehört hat, der soll sich davon jetzt nicht verwirren lassen. Wen es interessiert, der passt auf. Und wer es nicht so verfolgen kann, der nimmt es zur Kenntnis und lässt es so stehen. Also die kleine Halbachse kann man berechnen als Wurzel aus Perihel und Aphel. Und das kann man umformen. Wir quadrieren einfach, dann fällt die Wurzel weg. Also b² gleich Perihel mal Aphel. Und dann bringen wir das b jeweils auf eine Seite. Das heißt also, die Aphelentfernung zu der kleinen Halbachse verhält sich genauso wie die kleine Halbachse zu der Perihelentfernung. Und so kann man sagen, für die Entfernungen ist die kleine Halbachse ein viel geeigneteres Maß, um sich zu fragen, wie sind eigentlich die Planeten angeordnet. Die kleine Halbachse ist das entscheidende Maß. Und wenn wir das nämlich mal auftragen, lassen Sie sich auch hiervon nicht verwirren, schauen Sie nur mal die Zahlen, die rot und grün unterlegt sind. Mars zu Merkur, fast genau 4:1. Der vierte zum Innersten und von außen gesehen Pluto zu Saturn, beziehungsweise umgekehrt, auch fast genau 4:1. Und dann vom ersten zum sechsten Saturn zu Merkur, 25:1. Etwas über 25 und fast genau der gleiche Wert vom sechsten von außen gezählt, also Pluto zu Mars. Und Sie sehen also eine ganz klare Symmetrie erstmal. Und diese Symmetrie habe ich in der nächsten Abbildung mit Kreisen symbolisiert. Also wir haben hier Merkur ganz links, Mars 4:1, und auf der rechten Seite Pluto zu Saturn 4:1 und dann Pluto zu Mars 25:1, beziehungsweise Saturn zu Merkur 25:1. Also was sehen wir? Pluto gehört eindeutig zum Planetensystem dazu. Wenn man die Gesamtheit betrachtet und die Anordnung, und wir werden auch noch andere Gründe finden, dass Pluto dazugehört. Pluto, das wissen Sie vielleicht, ist seit, ich weiß nicht genau, 5 Jahren oder so, der offizielle Planetenstatus aberkannt worden. Aber wie gesagt, letztlich spielt es auch keine Rolle, ob man ihn nun Planet nennt oder nicht. Das kann jeder halten, wie er möchte. Aber die Anordnung, da zeigt sich die Symmetrie, da gehört er auf jeden Fall dazu. Und dieses 4:1, dieses Verhältnis, das zeigt sich eben, es ist eben ein fast ganzzahliges Verhältnis, zeigt sich eben nur, und diese Symmetrie zeigt sich nur, wenn man die kleinen Halbachsen untersucht. Und 4:1, das hatten wir ja schon gesehen, als genau das Verhältnis der Flächen dieser beiden Kreise, die durch das Dreieck getrennt werden. Die Radien im Verhältnis 2:1 und die Flächen im Verhältnis 4:1. Und jetzt zeichnen wir dem mal Quadrate ein und da ergibt sich, dass das Haar genau da reinpasst. Also das geometrisch, wir haben den Umkreis und Innenkreis eines Dreiecks, beziehungsweise zwei solcher Verschachtelungen durch Quadrate, ist beides genau 4:1. Also das eine Quadrat mal das andere, dann ergibt sich natürlich beim Quadrat ist das Verhältnis 2:1. Also ein Kreis, ein Quadrat und noch ein Kreis, dann ist der größere genau doppelt so groß wie der innere. Verstehen Sie das? Gut, und jetzt gehen wir einen weiteren Schritt und schauen uns mal etwas näher die Verhältnisse. Also dieses Verhältnis von 4:1 hatten wir ja schon zweimal gefunden, zwischen Mars und Merkur und zwischen Pluto und Saturn. Und jetzt schauen wir uns mal die Verhältnisse im äußeren Planetensystem an, die kleinen Halbachsen. Also das geht jetzt hier immer um die kleinen Halbachsen. Wir zeichnen mal wieder ein Quadrat und dem zeichnen wir einen Kreis ein. die Flächen, die stehen jetzt genau im Verhältnis 4 zu Pi. Pi, die Kreiszahl, und das ist ungefähr 1,27. Also das Quadrat ist etwa 1,27 mal so groß wie dieser Kreis. Ganz exakt ist es eben 4 zu Pi. Und wundersamerweise, das Verhältnis von Pluto zu Neptun der kleinen Halbachsen ist bis auf ganz, ganz kleine Abweichung genau das gleiche. Na gut, das kann ja noch reiner Zufall sein. Das nächste Quadrat, das wir jetzt eintragen, das entspricht der kleinen Halbachse von Uranus. Und noch ein Quadrat mit einem Hilfskreis, dann haben wir den Saturn und hier haben wir die Verhältnisse. Und wir sehen die Abweichung ganz rechts im Mittel weniger als ein halbes Prozent. Das ist in diesem Maßstab noch nicht einmal die Strichstärke. Ne? Also es ist wirklich eine sehr gute Annäherung. Das heißt, wir haben also eine geometrische Annäherung zumindest für das äußere Planetensystem gefunden. Also das sind jetzt natürlich keine Bahnen, die Bahnen sind ja keine Quadrate, sondern die Verhältnisse, die hier zu sehen sind, das sind die Verhältnisse, die auch zwischen den Planeten da sind. Und damit haben wir schon mal Folgendes oder noch einen Schritt dazu, auch die Sonne passt da genau rein. Wenn wir den Sonnendurchmesser nehmen, die Sonne hat natürlich keine kleine Halbachse, und dann 6 Quadrate, beziehungsweise 3 Dreiecke, auch so wieder verschachteln mit Kreisen, dann dieses Quadrat entspricht dann genau dem Merkur. Mathematisch 2 hoch 8 durch Pi. Und wenn wir von der Sonne bis zu Pluto gehen, dann sind das 2 hoch 13. Also die Sonne, der Sonnendurchmesser ist in dieses Gefüge vollkommen einbezogen. Oder wir können fast sagen, der Sonnendurchmesser, und das ist eigentlich auch von einer bestechenden Logik, ist eigentlich das Grundmaß. Und hier in dieser Darstellung ist das mal zusammengefasst. Im Inneren können Sie das jetzt nur schwer noch erkennen. Also im Inneren ist die Sonne mit einem kleinen roten Kreis. Und dann haben wir hier das Verhältnis, das der Merkurbahn entspricht und der Marsbahn, 2 Vierecke weiter. Und von Mars zu Saturn, das ist dann mathematisch das Verhältnis 2π. Und auch das, also das ist fast hundertprozentig exakt, Uranus und Pluto. Das heißt also von den 9 Planeten, es sind schon mal 5 Stück, die in dieses ganz einfache Gefüge mit winzigsten Abweichungen hineinpassen. Und das ist ungefähr so, wenn Sie 9 mal würfeln, 5 mal eine 6. Also vielleicht können Sie sich vorstellen, das kommt normalerweise nicht vor. Wenn man 9 mal würfelt, das ist die Chance, weiß ich nicht, 1 zu 1 Million oder was, dass Sie dann 5 mal eine 6 ungefähr kriegen. Also das ist äußerst unwahrscheinlich. Das heißt also, diese Symmetrie, die wir gesehen haben, in Verbindung mit dieser Anordnung des äußeren Planetensystems, also da müsste es eigentlich irgendwelche Gründe für geben. Ich kann Ihnen da noch keine Gründe für nennen. Ich konstatiere erstmal nur diese Phänomene. Ne? Und die anderen Planeten, die noch fehlen, darauf kann ich jetzt im Augenblick nicht eingehen. Wenn wir noch Zeit haben und Ihr Interesse daran, gerade an diesem Thema ist, dann machen wir das nachher noch im Gespräch. Ich will Ihnen das nur sagen, auch die anderen Planeten, die hier noch nicht genannt sind, die passen auch durch ganz einfache Konstruktionen mit Quadrat und Dreieck in dieses Gefüge hinein. Also das ist schon mal eigentlich die erste ganz große Überraschung, die allererste Idee von Johannes Kepler, dass die einfachen regelmäßigen Figuren mit der Anordnung der Planeten zu tun haben, die hat sich auf eine ganz neue Weise bestätigt. Ich komme dann zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt, das waren die Bewegungen, aber ich ziehe jetzt den dritten vor. Also jetzt in dieser Reihenfolge ist der zweite Punkt jetzt, was Kepler eben in der Weltharmonik geschrieben hat, der Harmonicis Mundi aus dem Jahr 1619, die hier in Linz ja in den Kriegswirren entstanden ist. Ich glaube, da tobten hier die Bauernkriege, die auch alles zum 30-jährigen Krieg gehörte. Und Kepler sagte, wir können, wenn der Sturm tobt, nichts Würdigeres tun, als unsere friedlichen Studien in der Gegenwart zu verankern oder in den Anker unserer friedlichen Studien in die Gegenwart einzusenken. Also das war für Kepler die Antwort. Er schrieb seine Weltharmonik, obwohl um ihn die Kanonendonner sozusagen einschlug. Also eine ganz großartige Tat. Und Kepler wollte in der Weltharmonik das Gemeinsame zeigen, wie Goethe später sagte, das Band, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also das, was zum Beispiel in der Geometrie, in der Musik, in der Astronomie und auch in der Astrologie, Kepler hatte ein sehr dezidiertes Bild zur Astrologie. Teils war er strikter Gegner von, sagen wir mal so pauschal, Vulgärastronomie, aber zum Beispiel, er war davon überzeugt, dass er das Wettergeschehen durch Planetenkonstellationen, dass sich das bemerkbar macht. Wie auch immer, diese Urbilder für Kepler, die er auch Archetypen nannte, lange vor C.G. Jung, Archetypen, die sind auch in unserer Seele, sagte er. Und nur deswegen können wir Harmonie wahrnehmen, weil wir in uns ein Maß haben. Auch ein bestechend einfacher Gedanke, und man muss sagen, es kann gar nicht anders sein. Wenn wir in uns kein Maß hätten und nicht mit irgendwas in Resonanz treten, dann könnten wir würden nicht berührt werden. Gut, und dieses Gemeinsame, was jetzt die Musik und die Astronomie betrifft, das glaubte Kepler gefunden zu haben. Und zwar in einem bestimmten Parameter. Und zwar waren das in den Winkeln, die Winkel, die man von der Sonne aus sieht. Wenn Sie hier in der Mitte die Sonne haben und ein Planet bewegt sich um die Sonne auf seiner Bahn und jetzt in einer bestimmten Zeiteinheit legt er einen gewissen Winkel zurück. Können Sie sich das vorstellen? Und je nach Planet sind diese Winkel natürlich verschieden, weil man immer die gleiche Zeiteinheit nimmt. Man kann zum Beispiel Grad pro Tag nehmen. Sie wissen, dass die Erde 365 Tage für einen Umlauf um die Sonne braucht. Das heißt, was für eine Winkelgeschwindigkeit hat sie? Wie viel Grad pro Tag legt sie zurück? Grob ein Tag. Nicht ganz, aber rund ein Tag. Das ist ein Grad pro Tag. Das ist der Winkel von der Sonne aus gesehen, wie Kepler das ausdrückte, oder physikalisch die Winkelgeschwindigkeit. Und diese Winkelgeschwindigkeit der verschiedenen Planeten, da glaubte Kepler, dass er da den Zusammenhang mit musikalischen Intervallen gefunden hat. Musikalische Intervalle, das war ja die große Entdeckung des Begründers des Gedankens der Sphärenharmonie, auch Pythagoras vor 2500 Jahren, der entdeckt hat, wenn man eine Saite genau in der Hälfte teilt, dass dann die Oktave erklingt. Also das wohlklingende Intervall Oktave, das war natürlich vorher bekannt, dass das genau dem Zahlenverhältnis 2:1 entspricht. Die Quinte, das nächst konsonante Intervall bei einer Teilung 3:2, die Quarte bei 4:3. Also kleine ganze Zahlenverhältnisse spielen in der Musik eine strukturgebende Rolle, kann man sagen. Und der alte Gedanke der Sphärenharmonie ist, dass das auch im Planetensystem oder im Kosmos allgemein der Fall sein soll. Und dies brachte Kepler dann auf eine neue Stufe. Er konnte eben auch die Verhältnisse als erster sehr viel besser berechnen und hatte eben auch erkannt die Ellipsenbahnen. Sie sehen hier die Bahnen von Jupiter und Saturn. Das sind fast Kreise, aber es sind doch ganz schwach ausgeprägt oder schwach ausgeprägte Ellipsen. Also Sie sehen das ein bisschen, die sind nicht genau konzentrisch. Sie sehen zum Beispiel, hier ist der Abstand größer. Das kommt eben, weil der Brennpunkt, eben die Sonne, nicht genau im Zentrum ist. Und wenn jetzt Jupiter auf seinem Weg um das Perihel ist und Saturn um das Aphel, dann ist das Verhältnis fast genau 3:1 und umgekehrt 2:1. Also musikalische Intervalle. Und das glaubte Kepler, dass er das systematisch gefunden hatte für alle damals bekannten sechs Planeten. Also das Hauptthema des Buches ist reine Fantasie, so findet man zum Beispiel darüber, ein unvergleichlich ästhetischer Fantasiekosmos, oder aber auch das Gegenteil, Kepler wäre der Beweis einer musikalischen Weltharmonie geglückt. Was stimmt denn nun? Die Frage habe ich mir gestellt und dazu wieder mal ein paar Zahlen. Und uns interessieren jetzt auch nur wieder die rot markierten, die unterste Reihe. Da ist mal dargestellt Perihel, Venus im Perihel und Merkur im Aphel. Man kommt auf den Wert heute von 1,69 in der Mitte. Bei Kepler war der Wert 1,68. Also Sie sehen auch, er konnte das schon sehr, sehr gut bestimmen. Und das musikalische Intervall, das dem entsprechen würde, ist die große Sechste, 5 zu 3 oder 1,66666666. Und es stellt sich die Frage, ist das nun eine gute Übereinstimmung oder nicht? Man könnte so erstmal sagen, scheint so, aber ob es wirklich eine gute ist, ist. Und dann, wenn man jetzt da 11 Intervalle hat und jeder hat irgendwie kleine Abweichungen, was ist dann? Ist das eine gute Übereinstimmung oder nicht? Und Sie können sich vielleicht vorstellen, ohne Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung kommt man da nicht weit. Das gab es zu Keplers Zeit noch nicht. Also das konnte Kepler nicht. Es gab damals keine Wahrscheinlichkeit, sonst hätte er das unter Garantie angewendet. Er war einer der führenden Mathematiker damals. Aber wir wollen natürlich hier auch keine Wahrscheinlichkeitsrechnung betreiben. Man kann das auch schon mal anhand einer Grafik so einigermaßen sehen. In dieser Grafik sind jetzt in Säulen die Verhältnisse dargestellt, wie man sie berechnen kann. Und die horizontalen Linien, das sind die musikalischen Intervalle. Nehmen wir jetzt zum Beispiel hier, das ist die Quarte, 1,333 oder 4 zu 3. Und hier sehen wir zum Beispiel Mars Perihel immer auf den Grundton. Das ist hier Saturn im Aphel, wie Kepler das gesetzt hat, der langsamste. Es stimmt fast exakt überein. Aber wenn wir das hier anschauen, das liegt fast genau zwischen zwei möglichen Tönen. Das hier so mehr oder weniger, dies passt wieder ganz gut und das weniger gut. Und so sieht man auch ohne Wahrscheinlichkeitsrechnung ungefähr die Zahl der Intervalle, die gut passen, und die genau dazwischen sind, hält sich ungefähr die Waage. Und ohne Statistik kann man da eigentlich sagen, das kann keine so große Abweichung von rein zufälligen Ergebnissen sein. Und wenn man das berechnet, zeigt sich das dann auch. Und insofern hätten die Kritiker, die da sagen, ein Fantasiekosmos, und manche haben sich dann natürlich auch etwas härter ausgedrückt, hätten recht. Aber gehen wir einen Schritt weiter. Schauen wir jetzt nochmal auf Keplers erstes Planetengesetz, die Ellipse. Die Planeten bewegen sich auf Ellipsenbahnen. Sie haben eine kleine und eine große Halbachse. Und diese große Halbachse, das ist der mittlere Abstand von der Sonne. Und es gibt aber auch einen bestimmten Punkt, da hat der Planet genau den Abstand der kleinen Halbachse von der Sonne. Und da hat er fast genau die mittlere Geschwindigkeit, diesmal das arithmetische Mittel. Und das kann man jetzt berechnen, nicht als Winkelgeschwindigkeit, sondern als Bahngeschwindigkeit. Also die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne, mit welcher Geschwindigkeit bewegen wir uns? Wissen Sie das ungefähr? Was denken Sie? Ja, genau. Etwa 30 Kilometer pro Sekunde, also mit über 100.000 Stundenkilometern, sausen wir um die Sonne und spüren keinen Lufthauch. Kann man sich wirklich auch sagen, es war ja Spinnerei, was sich der Kopernikus da ausgedacht hat. Obwohl er natürlich die Geschwindigkeit so noch nicht berechnen konnte. Also, und dann kann man eben in diesem Punkt genau die Geschwindigkeiten berechnen, und wenn man die dann mit dem sonnenfernsten Punkt in Verbindung setzt, dann zeigt sich nämlich Folgendes. Und hier sind gleich die drei nach Kepler Planeten, entdeckten Planeten, also Uranus, Neptun und Pluto mit einbezogen, und auch hier passt Pluto wieder total in das Bild hinein. Wir haben jetzt 13 bis 14 von den 17 möglichen Intervallen, die es gibt, die fast genau den musikalischen Intervallen entsprechen. Schauen Sie. Und das kann man dann wiederum mit statistischen Methoden überprüfen. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit kleiner als 1 zu 10.000. Und wenn man sich dann noch überlegt, gut, es gibt natürlich eine Reihe von Möglichkeiten, die man untersuchen kann. Deswegen sagen wir mal 10 Möglichkeiten kann man schon mal gucken. Also dann bleibt aber immer noch eine Wahrscheinlichkeit von über 1:1000, dass das nicht reiner Zufall sein kann. Also so viel kann man dann mit dieser Herangehensweise sagen. Und dies ist, soweit ich weiß, das erste Mal, dass das, was Pythagoras vermutet hat und was Kepler gedacht hatte, was er gefunden hat, eine tatsächliche Übereinstimmung von musikalischen Verhältnissen und bestimmten planetarischen Parametern zum ersten Mal belegt worden, dass es so etwas tatsächlich gibt. Mit einer gewissen Aussage, 1:1000, könnte es immer noch Zufall sein. Könnte man natürlich sagen, bei 1000 Planetensystemen muss mal eins dabei sein, wo es so ist. Mag sein, mag aber auch nicht sein. Mag sein, dass es auch andere Gründe gibt. Also auch dieses kann man erstmal wieder nur als Phänomen aufzeigen. Ich werde Ihnen dann zum Abschluss mal ein kleines Musikstück spielen, das Münchner Musiker nun danach komponiert haben. Also wenn sich jetzt die Planeten bewegen, gibt es gewisse Punkte, wo zwei Planeten, zum Beispiel eben einer ist im Abhehl und einer hat genau den Abstand der kleinen Halbachse und dann erklingt gewissermaßen ein Ton. Das kann man dann berechnen. Es gibt natürlich immer Zeiten, wo kein Ton erklingt, also eine Musik mit relativ langen Pausen. Vielleicht hören wir einfach jetzt mal ein kleines Beispiel. Doch jetzt. Gut, also das werde ich dann, also wie gesagt, es ist so, die Berechnung habe ich durchgeführt nach dem Prinzip, was ich Ihnen gezeigt habe. Also ein Planet ist zum Beispiel im Uphill, ein anderer hat genau den Abstand der kleinen Halbachse, immer dann ertönt ein Ton. Also hier war jetzt ein Zeitraum, ich glaube, von mehreren Jahrzehnten dargestellt. Es gibt lange Zeiten, wo es überhaupt keinen Ton gibt. Und dann erklingen auch mal wieder mehrere gleichzeitig. Und dass aus diesen Grunddaten, die man berechnen kann, den habe ich den Musikern gegeben. Das sind Brian Cranford und Tobias Krug, die wohnen in München. Und die haben dann diese CD produziert. Planetenmusik, die Music of the Spheres nennt sich das. Details vielleicht, wenn Sie das noch wissen wollen, können wir dann im Anschluss machen, ja? Also jetzt kommen wir zu den Bewegungen, weil hier haben wir die Erde und die Venus, den inneren Nachbarplaneten der Erde. Und jetzt zeige ich Ihnen hier mal genau das Gleiche, was wir vorher für Jupiter und Saturn hatten. Jetzt zeichnen Sie erstmal Ihre Bahn. Die Venus innen, die Venus braucht 225 Tage für einen Umlauf. Jetzt den ersten vollendet. Die Erde braucht eben ein Jahr, 365 Tage. Und auch hier werden wieder die Konjunktionsstellungen markiert. Also wenn der geringste Abstand ist, jetzt wieder und fortlaufend verbunden. Jetzt läuft das mal etwas schneller hier. Und es wird sich ergeben, ein Zyklus von fast genau 8 Jahren, der sich dann leicht versetzt zu wiederholen beginnt. Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen. Das sogenannte Pentagramma Veneris, was seit mindestens 100 Jahren bekannt ist. Vielleicht kannten es auch die Pythagoreer schon. Das weiß man nicht genau, das wird manchmal behauptet, aber einen tatsächlichen Nachweis habe ich dafür bis jetzt noch nicht gefunden, aber mindestens seit 100 Jahren ist das bekannt. Kepler zum Beispiel kannte es nicht. Und das, dieser Zeitraum, der Zeitraum von 8 Jahren, dass die Venusdynamik 8 Jahre beträgt, das wussten aber die Griechen auf jeden Fall und auch die Mayas und die Babylonier. Und die Periode der Olympiade, die jetzt 4 Jahre ist, die war eben früher 8 Jahre nach diesem Venuszyklus, alle 8 Jahre. Und jetzt schauen wir mal eine andere Darstellungsmöglichkeit an. Das sind die sogenannten Raumgeraden. Jetzt wird diese Verbindungslinie zwischen den zwei Planeten dauernd gezeichnet, in einem Abstand von 4 Tagen hier. Der Abstand ist egal, der Zeitabstand, der muss nur kontinuierlich sein. Sie können auch 3 oder 7 Tage nehmen, der darf nur nicht zu klein oder zu groß sein. Und dadurch heliozentrisch die Sonne in der Mitte, sehen wir mehr von der Dynamik zwischen den beiden Planeten, als wenn wir das die nur auf den Kreisen umlaufen sehen. Schauen Sie mal, was sich da bildet. Venus und Erde. Und auch hier werden wir wieder den Zyklus von 8 Jahren finden. Wenn jetzt Venus und Erde umlaufen, Kepler glaubte ja, dass die Sonne die alles beherrschende Kraft ist. Und Newton hat dann ja die großartige Entdeckung gemacht, das Gravitationsgesetz, dass jeder Körper auf jeden anderen einwirkt. Also wir, die wir hier sitzen, ziehen auch die Erde an. Natürlich nicht allzu viel. Die Erde, die uns anzieht, die Kraft ist natürlich größer. Aber alle Körper ziehen sich gegenseitig an. Die Sonne ist die Hauptmasse und damit die Hauptkraft in unserem Planetensystem. Aber man weiß inzwischen, es spielt eine große Rolle, wie die Planeten sich bewegen, weil über lange Zeiträume diese relativ kleinen Kräfte, die da wirken, sich aufsummieren können und gegebenenfalls sogar zu Bahninstabilitäten führen könnten. Manche Resonanzen spricht man, so wie bei einer Brücke, wenn man da im richtigen Takt rübergeht mit so einer Kolonne, dann stürzt die Brücke ein. Also das sind solche Resonanzphänomene. Also da kann es zu Instabilitäten kommen. Es gibt aber auch andere Resonanzen, die vielleicht gerade die Stabilität fördern. Unser Planetensystem ist ja seit Hunderten von Milliarden Jahren, muss man eigentlich sagen, einigermaßen stabil zumindest. Sonst hätte es keine Evolution geben können. Also es gab hier zwar Einschläge von Asteroiden und so weiter, aber es gab keine ganz große Katastrophe. Also, dass alles Leben ausgelöscht wurde. Also, dass sich das in diesem gigantischen Zeitraum entwickeln konnte, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ein System von 9 Planeten, das muss nicht über lange Zeiträume stabil sein. Unseres ist es aber. So, jetzt hatten wir rechts dieses Pentagramm gesehen. Links, rechts, das ist jetzt, so wie Kepler das für die Marsbahn dargestellt hat, mal aus Sicht der Erde das dargestellt. Ergibt sich so eine Schleifenbahn und innen sehen Sie auch das Konjunktionspentagramm. Jetzt prägen Sie sich mal diese Schleifenbahn ein. Jetzt zeige ich Ihnen nochmal das Bild der Raumgeraden in etwas anderer Farbe. Und wenn man nun diesen Raumgeraden jeweils den Mittelpunkt hinzufügt und das dann aufträgt, dann ergibt sich nämlich dieses Bild. Und das ist nämlich genau die Schleifenfigur, die wir vorher gesehen haben. Das heißt also, das geozentrische Bild, das man erhält, ist also im heliozentrischen enthalten. Verstehen Sie das? Oder wir können auch sagen, das ist das Bild des Kräftespiels über einen des Gesamtkräftespiels zwischen diesen beiden Planeten, das in einem bestimmten Zyklus sich eben abspielt. Und nun gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt gehen wir mal in den äußeren Bereich. Und nehmen die beiden Planeten. Wir hatten ja Jupiter mit Saturn in Verbindung gesetzt, aber jetzt nehmen wir mal Uranus, also den nächsten dann. Und zeichnen jetzt auch wieder diese Raumgeraden. Sie bewegen sich ja sehr viel langsamer, alle 72 Tage eine Linie. Jupiter hat schon einen Umlauf in 12 Jahren. Uranus braucht 84 Jahre. So kreisen sie um die Sonne und alle 72 Tage wird eine Linie gezeichnet. Und im äußeren Bereich erscheint wundersamerweise ein Hexagramm. Und dieses beginnt sich jetzt auch zu wiederholen. Hier braucht es ungefähr 83 Jahre, bis sich so ein Hexagramm bildet. So, ich komme immer wieder hierauf zurück, das will ich gar nicht. Also hier haben wir nochmal 2 Hexagramme dargestellt. 2 mal knapp 83 Jahre. Und damit haben wir die beiden Symbole eigentlich, die geometrischen Hauptsymbole, die in der ganzen Menschheitsgeschichte verwendet worden sind, der 5-Stern und der 6-Stern, finden wir in unserem Planetensystem, wenn wir 2 Planeten in Beziehung setzen. Und bis zur Zahl 12 nur diese beiden. Und dann kommt 13, bildet sich zwischen Jupiter und Neptun und 14 zwischen Merkur und Venus. Aber kleine ganze Zahlen haben wir nur die beiden. Das Pentagramm innen und das Hexagramm außen. Und als letztes, ich habe jetzt schon 5 Minuten überzogen, aber wir hatten ja auch so eine 5 Minuten Einführung. Ich möchte Ihnen jetzt noch eine Grafik zum Schluss zeigen. Eine weitere Bewegungsgrafik, wo wir jetzt 3 Planeten in Beziehung setzen. Und zwar die 3 massivsten. Jupiter, den wir ja schon hatten. Saturn hier mit seinen Ringen, den wir genau von der Seite hier sehen. Und die Monde. Uranus hatten wir und wir nehmen jetzt Neptun. Neptun ist etwas massiver als Uranus. Also die drei massivsten Planeten. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Jupiter, Saturn und Neptun. Und hier haben wir jetzt Saturn in der Mitte. Und auch hier gilt, dass eine heliozentrische und eine planetozentrische, also mit einem Planeten in der Mitte, Darstellungsweise im Prinzip zu gleichen Figuren führt. Bloß hier sieht man die Entwicklung besser. Deswegen zeige ich Ihnen das so. Also Saturn, die Sonne, Jupiter kreist hier um die Sonne. Und der blaue Punkt außen kreist natürlich auch um die Sonne mit größerem Abstand. Und immer wenn jetzt der Jupiter zwischen Sonne und Neptun durchgeht, also eine Jupiter-Neptun-Konjunktion, dann wird die Position des Neptun markiert. Also jetzt wieder. Und gleich sehen Sie nur noch die neuen Punkte. Das Prinzip ist jetzt hoffentlich klar. Und hier dauert es von einer Konjunktion zur nächsten im Mittel 12,8 Jahre und so braucht es einige Jahrtausende, bis sich zeigt, was hier wirklich drin verborgen ist. Also das Kräftespiel der drei massivsten Planeten unseres Sonnensystems, das für die Stabilität wahrscheinlich die größte Rolle spielt, ist auf diese Art und Weise geordnet. Es ist schier unglaublich. Es ist nach der Zahl 12 und die Zahl 12 ist von all das her eben die kosmische Zahl. Die 12 Tierkreiszeichen, ein vollendeter Zyklus, das waren immer 12. Und dass ausgerechnet diese Figur hier auftaucht, das passt. Also da kann man sich kaum ausdenken, dass es etwas gibt, was besser passt. Hier auf der rechten Seite, das hatten wir gesehen, auf der linken Seite ist das jetzt mal heliozentrisch. Sie sehen eben auch eine Bildung nach der Zahl 12, eine 12-sternartige Figur. Und ich zeige Ihnen jetzt noch eine Erscheinung der 12 in einem Wasserklangbild nach Hans Jenny. Also eine Membran wird ins Schwingen gebracht und dann durch Musik, einen musikalischen Ton, und dann kann man durch Licht solche Schwingungen sichtbar machen. Und Sie sehen im Inneren genau das gleiche Formprinzip, was wir hatten im Planetensystem. Also die Urbilder, die Archetypen, nach denen Kepler gesucht hat, die zeigen sich heute eigentlich auf eine neue Art und Weise. Archetypen in dem Sinne geometrische Formprinzipien, die in verschiedenen Bereichen der Natur ihren Ausdruck finden. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, aber jetzt noch ein Wort zu Johannes Kepler. Er hätte sicherlich auch seine große Freude daran gehabt, wenn er gesehen würde, was noch alles im Planetensystem zu finden ist. Und ich denke, dass der Gedanke, den Kepler hatte, die Überzeugung, dass wir in einem geordneten Kosmos, in einem wunderbar geordneten Kosmos leben, dass der einen neuen Impuls bekommen hat. Und so möchte ich schließen mit einem Zitat von ihm, von Johannes Kepler: Immer steigt im Geist ein großes Vertrauen, eine starke Zuversicht auf, wenn eine Ordnung zutage tritt.
Danke. Ja, vielen Dank für die Ausführungen, für die schönen Bilder, für die interessanten Töne. Ich möchte mich gar nicht lange aufhalten, gleich in die Diskussion gehen. Ich bin mir sicher, wir haben die eine oder andere interessante Frage. Bitte aufs Mikrofon warten. Darf ich um Ihre Fragen bitten? Bitte.
Sie haben auf der einen Seite Harmonie im Sinn von ganzen Zahlen, 12, 5, 6, eingeführt und auf der anderen Seite ganz am Anfang diese geometrischen Verhältnisse uns vorgeführt, in denen die Zahl Pi vorkommt. Nun ist aber die Zahl Pi eine höchst irrationale Zahl. Sie ist nicht durch irgendein Bruchverhältnis darstellbar, wie die Mathematiker gezeigt haben. Wie passt das zusammen?
Welche irrationale Zahl meinen Sie?
Pi.
Ach so, Pi. Ja gut, also Zwischenkreis. Sie sehen ja, dass Irrationales und Rationales im Grunde genommen zwei Seiten sind, die immer dazugehören. Also ganz einfach ein Quadrat und ein Kreis. Das ist ja das Rationale und das Irrationale, das ist ja schon die Verbindung. Also ich denke, das kann man sagen. Es gibt Ordnung, es gibt Chaos, es gibt Rationales, es gibt Irrationales. Beides gehört immer zusammen. Ne? Die Suche nach der Ordnung ist aber für den Menschen nach meinem Dafürhalten eigentlich etwas Schöneres.
Ist Ihre Frage damit
befriedigender? Aber mathematisch ist natürlich das Irrationale, gehört einfach dazu.
Bitte, da hinten eine Frage. Bitte.
Ja, Sie haben richtig beobachtet und herausgestellt, dass Kepler ja an und für sich auf Pythagoras zurückgeht. Diese Schule des Pythagoras ist natürlich jetzt nicht nur von ihm selbst, sondern es waren natürlich vor allem seine Schüler, die diese Dinge dann entwickelt haben. Also eine Schule, die sich eigentlich bis ins zweite, dritte Jahrhundert nach Christus sozusagen herauskristallisiert. Und weil Sie Platon erwähnt haben, Platon greift natürlich auch sehr stark dieses pythagoreische Gedankengut auf, aber bei Platon ist es natürlich vor allem eine andere Frage, nämlich die Frage nach der dialogischen Konzeption der Welt. Also der Seelengedanke, wie Sie richtig erwähnt haben, ist ja dann bei Platon sozusagen auch ganz stark im Vordergrund, also die Suche sozusagen nach den innersten Strukturen der Seele, die Platon eben zu finden sucht, das ist also ganz wesentlich und da ist das nur ein mathematisches Modell. Das andere, was ich aber eigentlich ergänzen möchte, ist, dass genau diese Schule, diese pythagoreische Schule ja schon in der Antike sehr stark umstritten war, auch diese Analogie zum Gehör. Und insofern gab es ja damals bereits die Schule der Aristoxener, also die Leute, die sich mehr an der aristotelischen Sichtweise orientiert haben, die also primär vom Gehör ausgegangen sind und weniger von präexistenten Zahlenverhältnissen, die ja bewiesen haben, dass, wie Sie auch richtig gesagt haben, ja die Intervalle eben doch nicht, das heißt, dass unser Gehör ja doch nicht exakt auf diese mathematischen Intervalle hin getrimmt werden kann, sondern dass es eben hier Unterschiede gibt, pythagoreische Kommata und so weiter, die eben, wo hier doch gewisse Differenzen entstehen, die nicht passen. Die Aristoxenos und die Aristoxener haben dies sehr wohl erkannt, nämlich am Beispiel der Intervall. Subtraktion und Addition. Also Quint plus Quart Oktav, akustisch ja, oder Quint minus Quart Ganzton, akustisch geht das, mathematisch geht es nicht ganz aus. Und hier kommt etwas dazu, was die griechische Mathematik und auch noch Kepler nicht gekannt hat, nämlich das Problem des Logarithmus.
Also, welches Problem?
Der Logarithmus, wie im 19. Jahrhundert erkannt wurde von den Akustikern, ist ja unser Gehör eher logarithmisch aufgebaut, also hört nach logarithmischen Prinzipien und weniger nach den Prinzipien der Zahlenverhältnisse. Denn mit dem Zentmaßstab im 19. Jahrhundert konnte bewiesen werden, dass ja doch hier exakte Zahlenverhältnisse sich ergeben, die aber eben auf logarithmischen Verhältnissen beruhen und nicht auf solchen der herkömmlichen Mathematik, die aber eben in der griechischen Antike nur eben mit Brüchen, mit Proportionen dargestellt worden sind.
Darf ich vielleicht den Gedanken aufgreifen? Ich hoffe, ich habe ihn richtig. Jetzt gibt es bei musikalischen Systemen, Tonsystemen, es gibt unterschiedliche Systeme. Es gibt wohl separierte Stimmungen, es gibt in der Antike andere Verhältnisse, die als harmonisch empfunden wurden. Lässt sich das mit dem Gesagten in Einklang bringen oder muss man sagen, nur eines dieser Systeme zeigt gute Übereinstimmung mit den
Also lange Rede, kurzer Sinn, in dem einen Fall versucht man ein mathematisches Modell dem Gehör aufzuzwingen, in dem anderen Fall versucht man vom Gehör auszugehen und zu finden, gibt es mathematische Erklärungsmodelle, die dem der gehörsmäßigen Wahrnehmung besser entsprechen. Und solche Systeme hatte die griechische Mathematik noch nicht, auch Kepler noch nicht. Aber Kepler ist ja im Grunde genommen mehr Astronom, mehr Mathematiker und eben weniger Akustiker im Sinne des empirischen Verständnisses. Nach Aristoteles nämlich gesehen. Ist meine Meinung. Ne?
Na gut, ich meine, es gibt zum Beispiel, man sagt zum Beispiel auch, das Großartige an Mozart ist, obwohl eine vollkommene Ordnung in seiner Musik ist, die ist nicht immer hundertprozentig, die ist nicht immer symmetrisch. Und so ähnlich ist es beim Hören auch. Wenn es immer nur alles ganz genau klingt, dann ist das langweilig. Und man hat zum Beispiel festgestellt, wenn man eine Gesichtshälfte genau spiegelt, das wird niemals als schön empfunden. Und so ist es wohl auch. Aber es ist im Prinzip natürlich so, eine Quinte ist, sagen wir mal, im Prinzip eben das Verhältnis 3:2. Und man kann das logarithmisch darstellen. Wir haben dann die wohltemperierte Stimmung. Wir haben 12 Halbtöne im Bereich einer Oktave. Und die wohltemperierte Stimmung bedeutet, dass fast alle dann etwas abweichen. Aber diese Unterschiede, das mittelt sich dann wieder aus. Also das ist jetzt die Übereinstimmung mit den musikalischen Intervallen betrifft, die ich aufgezeigt habe. Wenn man da die wohltemperierte Stimmung nimmt, ist ungefähr das genauso gut, weil die Unterschiede sich dann wieder ausmitteln. Mal ist es ein bisschen mehr, mal wieder ein bisschen weniger. Also da kommt es nicht auf die Stimmung drauf an. Wenn man nur ein Intervall hat, ja, aber wenn man 12 oder 17 Intervalle hat, dann mittelt sich das.
Bitte, hier vorne ist eine Frage.
Sie haben Keplers Schriften ziemlich genau studiert, nehme ich einmal an. Was treibt einen Mensch an, nach solchen Ordnungen zu suchen, in der Natur, in der Mathematik? Was treibt Sie persönlich an? Also was hat Kepler angetrieben? Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen. Was treibt Sie persönlich an, diesen Dingen nachzugehen auf der Basis heutiger Möglichkeiten? Und was treibt Sie an, logarithmische Ordnungen zu finden oder wie auch, wie auch immer. Mich würde interessieren, was treibt den Mensch an, Kepler, Sie oder Sie, diese Dinge zu suchen?
Ja, ich meine, die Ordnung in der Natur und die Geometrie gehört letztlich irgendwie auch zur Natur, zur Geistesnatur dazu. Der Mensch hat einen Drang, das zu erforschen. Und mir kam vor ein paar Tagen in den Sinn, dass mich 100-mal mehr interessiert, wie die Verhältnisse im 12-Stern aussehen, als wie die Aktienkurse gerade laufen. Es ist einfach etwas, was einen mit großer, was Kepler sagte, die Ordnung, wenn die Ordnung aufscheint, dass es ein großes Vertrauen, eine Zufriedenheit, ein Glück sogar gibt. Dass wir in einer Welt leben, wo das so ist. Es ist dann das Gefühl der Übereinstimmung. Das Gefühl, dass es stimmt, dass es richtig ist, dass es gut ist, dass es schön ist. Das Schöne, das Wahre und das Gute. Das sind die Dinge, auf die es ankommt. Daneben gibt es auch Chaos und das hat seinen Platz und Unstimmigkeiten, hat alles seinen Platz. Aber worauf es wirklich ankommt und was den Menschen wirklich etwas geben kann, das ist das Entscheidende. Und ich denke, alle, genau wie Einstein zum Beispiel, der sagte, es ist das Staunen, was ihn treibt.
Bitte. In der zweiten Reihe,
ja. Bitte. Die Darstellungen, die Sie uns aufgezeigt haben, sind ja frappierend, würde ich sagen. Aber wenn ich mir überlege, Sie haben jetzt zum Beispiel die drei, wie Sie sagen, massereichsten Planeten genommen. Man könnte ja grundsätzlich jegliche Dreierkombination nehmen, sprich, das wären dann 84. Gibt es eigentlich Vergleiche darüber, ob es auch bei anderen Konstellationen brauchbare Ergebnisse, sage ich mal, gibt oder sind die anderen eher so diffus, dass sich also keine ja, schön an Bilder ergeben.
Also es gibt beides. Es gibt diffuse Bilder, es gibt auch eine andere Reihe von anderen schönen Bildern. Und ich habe das auch statistisch untersucht, beziehungsweise einfach durch Zufallsexperimente. Auch rein in diesem Fall ist es so, dass auch rein zufällige Umlaufzeiten, die man ja am Computer einstellen oder ermitteln kann, auch manchmal zu durchaus ansprechenden Bildern führen. Also in diesem Fall ist es, das sage ich nicht, dass das so ganz unwahrscheinlich ist. Was das Besondere einfach ist, dass diese Bilder, die sich in unserem Planeten ergeben, mit der Symbolik, die wir als Menschen dem Planetensystem seit alters her zuordnen, so gut harmonieren. Ne? Das ist für mich das Besondere und das ist etwas, was sich dann einer statistischen Betrachtungsweise einfach entzieht. Und die Frage des Urbildhaften ist immer eine Frage des Berührtwerdens. Und auch das ist entweder der Fall oder ist es nicht der Fall. Und das ist etwas, was sich dem entzieht. Genauso in der Musik können Sie Schwingungsverhältnisse und den Aufbau und alles Mögliche untersuchen, aber letztendlich sagt Ihnen das nicht, was in Ihrer Seele dadurch bewirkt wird. Also das ist eben die Frage, spricht uns das irgendwie an oder nicht?
Es gibt ja Untersuchungen vor allem von Beethoven-Stücken, die also hochmathematisch untersucht und sehr deutlich zutage treten, dass bestimmte Harmonien eben offenbar auf eine ganz bestimmte Art und Weise von verschiedenen Menschen gleich empfunden werden. Trauer oder Freude oder wie auch immer. Also das spricht ja auch eher dafür.
Ja, sicher. Ich meine, die Musik ist eben eine Menschheitssprache, kann man ja sagen. Ja. Und die Musik von Beethoven und Mozart, die kann, ist ja inzwischen auch auf der ganzen Welt, wird sie ja geschätzt.
Aber, dass ich das richtig verstehe, das heißt, diese schönen, durchaus gefälligen Bilder, die können sich auch ergeben durch beliebige Verhältnisse der Umlaufzeiten.
Also, ich habe Ihnen bei dem, was ich zuerst gezeigt habe, diesen Aufbau mit den Quadraten und Dreiecken, habe ich berechnet, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Mhm. Bei den musikalischen Intervallen, bei den Übereinstimmungen ebenfalls. Bei diesen Figuren, die bilden sich auch, wenn sie rein zufällige Planeten oder sagen wir mal Planeten mit rein zufälligen, also natürlich fiktive Planeten mit rein zufälligen Umlaufzeiten in Beziehung setzen, bilden sich mit einer gewissen Häufigkeit durchaus schöne Figuren. Also da ist es nicht, da sage ich nicht, dass die Figurenbildung an sich sowas ganz Besonderes ist, sondern diese Art von Figuren, also diese Figur, wenn man die näher untersucht, da kommt wirklich etwas Vollkommenes zum Ausdruck. Oder dass der Fünfeck, wo die Erde beteiligt ist, der Fünfstern eben immer mit den Menschen assoziiert worden ist, in verschiedensten Kulturen. Im äußeren Bereich der Sechsstern, die Polarität von zwei sich durchdringenden gleichseitigen Dreiecken. Ein Sechsstern zum Beispiel ist niemals, können Sie niemals so zeichnen in einem Zug. Sie müssen immer abrechnen, diese abbrechen und neu ansetzen. Diese Polarität, zwei Dreiecke, die sich durchdringen gegeneinander, die wurde immer als Symbol für den Kosmos gesehen, für die Polarität in dieser Welt. Und das ist für mich das Erstaunliche, dass gerade diese Figuren auftreten.
Hier gibt es eine Frage, bitte.
Ja, danke. Ich hätte eine Frage zum Wetter. Sie haben anfänglich gesagt, dass die Planeten das auch das Wetter beeinflussen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Kepler hat behauptet, so habe ich verstanden.
Kepler hat lange Untersuchungen gemacht und er war fest davon überzeugt, dass bestimmte Planetenkonstellationen zu bestimmten Wetterphänomenen führen. Und ich kenne eine Frau, die untersucht das heutzutage weiter und die nach deren Untersuchungsergebnissen trifft das tatsächlich zu. Aber ob's so gut, kann ich das nicht beurteilen. Ob das so nah, habe ich mich damit nicht beschäftigt.
Also gibt's nicht ähnliche Bildmuster, wie Sie jetzt hier gezeigt haben?
Ja, also schauen Sie, die Astrologie und alle Astrologie, zum Beispiel auch wenn man sagen wir, eine bestimmte Planetenkonstellation hat und daraus ein Wettergeschehen ableitet. Nehmen wir an, es trifft zu oder auch wenn es nicht zutrifft, auf jeden Fall, Sie haben einen Moment und in diesem einen Moment soll etwas geschehen. Sie haben zum Beispiel ein Geburtshoroskop in einem Moment. Sie lassen sich ein Tageshoroskop meinetwegen erstellen. Man kann sich natürlich auch für einen längeren Zeitraum ein Horoskop erstellen lassen. Aber das sind alles doch Dinge, die, das sind einmalige Konstellationen, während diese grafischen Figuren, die sich durch die Planeten bewegen, das sind Zyklen, die wiederholen sich, aber die wiederholen sich niemals ganz exakt. Es gibt immer leichte Veränderungen, es ist nichts Starres, es ist immer eine leichte Verschiebung, es ist eben nicht das hundertprozentig Geordnete, sondern es ist dieses Salz in der Suppe ist dabei.
Also ganz einfach wäre ja der Mond mit der Ebbe und Flut. Das ist ja so eine Art Wetter.
Genau, genau. Und es, ich meine auch es gibt zum Beispiel auch viele wissenschaftliche Untersuchungen, dass bestimmte Sonnenzyklen das Wettergeschehen auf der Erde prägen sollen. Und auch die Zyklen der Erdbahn in Zeiträumen von Hunderttausenden von Jahren, lange Zyklen zum Beispiel auch mit den Eiszeiten in Verbindung gebracht werden.
Kurz dazwischen möchte ich, bevor zur nächsten Frage kommen, selbst eine Frage stellen, weil ich bin interessiert ist an, für mich ist es eine Gratwanderung zwischen, ich sage, Themen, die eher die Metaphysik betreffen und jene, die, ich sage, in der jetzigen Wissenschaft als anerkannt gelten, wie zum Beispiel Gezeiten oder Sonnenzyklen, ja. Würden Sie sich zutrauen, das Gehörte, oder das, was Sie gesagt haben, hier einzuordnen? Also, erheben Sie mit dem den Anspruch, sozusagen streng wissenschaftlich zu sein? Die Frage ist ein bisschen ketzerisch formuliert,
nein,
aber.
Nein, ketzern Sie. Nur frisch, fromm, fröhlich, frei geketzert. Ich meine, ich muss Ihnen sagen, worauf, also diese Dinge, wie ich Ihnen zeige, beruhen, die Bewegungen beruhen auf exakten Berechnungen, so gut man das heute berechnen kann. Das ist also eine sogenannte, sagen, nennen wir das wissenschaftliche Grundlage. Wenn jetzt ein Zwölfstern entsteht und ich sage, schauen Sie, ob Sie davon berührt werden, dann ist das etwas, was weitergeht. Zu der Astrologie, da kenne ich mich einfach nicht aus. Da kann ich nichts letztlich zu sagen. Ich weiß, dass Kepler diese Untersuchung gemacht hat. Ich weiß, dass Untersuchungen sowohl aus wissenschaftlicher Sicht, aber wo ist denn da genau die Trennung zwischen, wenn jemand guckt, ob beispielsweise bestimmte Planetenkonstellationen sich im Wettergeschehen und das Wetterastrologie nennt, wo ist da, gibt es da wirklich eine exakte Trennung zur Wissenschaft? Wie auch immer, lassen wir es. Ja. Die Astrologie, also ich will da nichts gegen sagen. Ich denke, nur jemand, der sich wirklich intensiv mit Astrologie beschäftigt hat, hat das Recht dazu, sie zu verurteilen. Menschen, die sich damit nicht beschäftigt haben, die sollen sagen, weiß ich nichts von. Die sollen nicht sagen, nee, gibt's nicht, weil es nicht geben kann. Also das ist meine Haltung.
Ich möchte das auch nicht bewerten. Ich denke, der Unterschied zum Beispiel, der wird sein, das Experiment und die Verifizierbarkeit zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft.
Ja.
So wie ich es verstehe.
Ja. Also Verifizierbarkeit in dem Sinne zum Beispiel, dass man Planetenstellung nachberechnen kann. Und wenn man dann das verifizieren kann, dass, sagen wir mal, bei einer bestimmten 60 Grad meinetwegen zwischen Jupiter und Saturn eine bestimmte Vektorlage vorherrschend statistisch signifikant ist, dann muss das verifizierbar sein. Ob es das verifizierbar ist, darüber kann ich aber nichts sagen.
Mhm, ich auch.
Es müsste verifizierbar sein. Ob es das ist, wie gesagt, ich bin da kein Astrologe und auch kein Wetterastrologe.
Bitte. Meine Frage wäre, haben Sie sich mal angeschaut, wie weit die Abweichungen, diese geringfügigen Abweichungen der Intervalle mit den Chakren, den Körperchakren, den Frequenzen der Körperchakren Deckung findet. Und das Zweite wäre, welche Übereinstimmungen es von den Klängen zu historischen Ereignissen findet. Haben Sie einmal geschaut, wer so bestimmte Klänge, die jetzt harmonisch sind oder disharmonisch, ob man da nach dem Motto Henkai Pan auch Übereinstimmungen in geschichtlicher Weise findet, Spannungen oder Harmonien?
Also da muss ich Sie enttäuschen, beide Fragen kann ich nicht beantworten. Also zu den Chakren weiß ich nichts. Ich weiß, es soll sowas geben, mehr weiß ich dazu nicht. Und Untersuchungen, ob jetzt bestimmte Planetenkonstellationen oder bestimmte harmonische Ereignisse mit geschichtlichen Ereignissen übereinstimmen, habe ich nicht gemacht.
Bitte in der letzten Reihe, das Mikro.
Also mich faszinieren einfach diese Bilder, die Sie da gezeigt haben. Und ich habe eine Frage, und zwar, gibt es ein Buch, eine Internetseite, wo diese Bilder auch gesammelt sind und das nachzusehen ist? Das ist das eine. Und das andere, was mich sehr berührt hat, ist das, was Sie gesagt haben zu dem, dass alles auch eine Resonanz findet auf der Erde, in den Pflanzen, in uns Menschen. Und mich würde freuen, wenn Sie dazu noch mehr sagen könnten, weil was mich eigentlich zu dem Vortrag gebracht hat, waren Bilder, die ich gesehen habe von Rosenblüten und eben diesen 5 Sternbahnen, die diese Planeten da um die Erde zeichnen. Und das finde ich einfach sehr faszinierend.
Gut, danke, danke. Also es gibt ein Buch, was ich geschrieben habe, die Signatur der Sphären. Das Buch liegt auch da aus. Es gibt auch eine DVD und verschiedene andere Dinge, Postkarten und so weiter, was Sie auch gerne erwerben können. Die Internetseite heißt www.keplerstern.de. Keplerstern in einem Wort und mit einem P. Und dann Ihre Frage zu den Rosen, die Rosen, die Sie hierher geführt haben. Also das sind eben, denke ich, diese Archetypen, die uns ansprechen, die sich in verschiedenen Bereichen bemerkbar machen. Zum Beispiel in der Pflanzenwelt, natürlich viele Blüten sind ja nach der fünfzähligen Symmetrie geordnet. Die meisten oder sind auch viele nach 6-zähliger Symmetrie geordnet. Phänomene zum Beispiel im Wasser, Eiskristalle, jede Schneeflocke, auch Kepler hat ja schon ein Buch über den sechseckigen Schnee geschrieben. Das sind alles diese Dinge, wo diese einfache Geometrie in der Natur auftritt, zum Beispiel auch in Kornkreisen, wo ich auch mir nicht herausnehmen möchte, Ihnen sagen zu können, was das für ein Phänomen ist, das weiß ich auch nicht. Aber die Geometrie, die auch da zutage tritt, selbst wenn das nur Menschen sich ausgedacht haben, es ist einfach faszinierend. Ne? Und es ist etwas, was ich jedem Menschen eigentlich nur wünschen kann, dass er sein Organ dafür immer mehr schärft und diese Dinge immer klarer und deutlicher sehen kann. Und dann eben zu einer Lebensauffassung kommt, die eben das Gemeinsame auch zu finden, das Gemeinsame in den verschiedenen Naturreichen.
Bitte?
Meine Frage wäre, Sie haben gesagt, dass der Kepler seine Mutter bei einem Hexenprozess verteidigt hat. Weiß man weshalb?
Ja,
war sie Heilerin oder?
Ja, nein, sie wurde als Hexe angeklagt. Das war zu der Zeit ja relativ einfach. Ja. Warum genau, das weiß ich nicht. Also von irgendeiner Nachbarin angeblich hätte sie Schieferhexe. Nee, ich weiß es nicht genau. Ja. Also das war aber damals, da brauchte ja nur einer jemand anschwärzen und schon stand man schlimm da.
Und zu der Sphärenmusik, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber das wird ja zum Teil von Therapeuten schon als Therapie angewendet, um Themen ins Bewusstsein zu bringen, um Themen aufzulösen. Das habe ich selbst auch schon versucht und es ist mir jetzt bei dieser Musik, also habe ich mich darauf eingelassen, und es gibt eine unglaubliche Resonanz in der Seele. Also das nur dazu von weil Sie von Resonanz gesprochen haben. Mhm. Also die Töne, die wirken schon sehr, wenn man sich darauf einlässt.
Ja, ja, ist man, das ist eben meine Musik. Auch die Pausen, die muss man erstmal schlucken. Das ist ja gar nicht so einfach.
Ja, danke.
Danke.
Gibt es, bitte?
Eine blöde Frage. Wenn das Prinzip, das Sie für unser Sonnensystem beschrieben haben, gilt dieses Prinzip in vielen anderen Universen auch oder kann man da nichts dazu sagen?
Also erstmal dann in anderen Sonnensystemen. Das, die Frage ist eben, ob das, was in unserem Sonnensystem gilt, in anderen ein anderes Sonnensystem ist ja noch kein anderes Universum. Das meinen Sie wahrscheinlich.
Na, ich meine beides. Ich meine andere Sonnensysteme, aber auch andere Universen, nicht?
Also ich spreche ja nur über die Ordnung im Sonnensystem. Die Ordnung im Universum, das ist noch eine... Sie sagen, da traue ich mich nicht so ganz ran. Und ob es andere Universen gibt, das sei mal dahingestellt. Aber beschränken wir, oder gucken, ob es in anderen Sonnensystemen ist, auch dazu kann ich Ihnen nichts letztlich nichts sagen. Wir haben seit ein paar Jahren, dass wir andere Sonnensysteme entdecken durch winzigste Schwankungen im Licht. In unserem Sonnensystem können wir über Jahrhunderte, wurde das beobachtet, oder schon seit Jahrtausenden, ja. Und wir können die Bewegung inzwischen so exakt berechnen, über lange Zeiträume. Das können wir bei anderen Sonnensystemen einfach noch nicht. Ne? Deswegen kann ich auch da keine Aussage zu machen. Aber ich bin davon überzeugt, dass im Kosmos eine großartige Ordnung überall vorhanden ist oder auch vorhanden ist.
Also stimmt das nicht, dass man sagen kann, der ganze Kosmos ist ein einziges Chaos?
Zum Glück nicht. Also zumindest gibt es eine Insel im Chaos, unser Sonnensystem, und einen Planeten gibt es, auf dem Leben möglich ist. Zum Beispiel, bis heute weiß niemand, ob es wirklich irgendwo anders Leben gibt. Das wissen wir einfach nicht. Viele denken, ja, es gibt so viele Planeten, warum soll es da kein Leben geben? Aber wir wissen doch gar nicht, wie Leben entsteht. Man weiß nichts darüber, wenn man ehrlich ist, ne? Alle wissenschaftliche Annäherungen daran sind gescheitert. Es ist unerklärlich, wie Leben entsteht. Deswegen ist eine Aussage, ob es irgendwo anders Leben gibt, das ist, man kann dran glauben oder nicht. Aber man kann aus wissenschaftlicher Sicht, wenn man ehrlich ist, nichts dazu sagen.
Entschuldigung, das Mikrofon bitte, sonst hören wir das noch nicht.
Wird jetzt das Experiment in CERN, also in der Schweiz, da jetzt irgendwie Abschlüsse bringen über die Entstehung von Leben, oder?
Über die Entstehung von Leben, darum geht es da ja nicht, da geht es ja um den Aufbau der Materie. Die Entstehung von Leben ist ja das große Rätsel, wie aus der unbelebten Materie irgendwann es anfängt zu krabbeln. Also es gibt zum Beispiel ein Gesetz, das heißt, Leben kommt nur aus dem Ei. Das heißt also, Leben kommt immer nur aus vorhandenem Leben. Und irgendwie denkt man sich eben, aus chemischen Verbindungen sind in einer sogenannten Ursuppe irgendwann mal von selber Zellen und so weiter entstanden. Das ganze Leben, was so ein hochkomplizierter Prozess ist und so ein großartiger Prozess, die DNA, das ist das Großartigste, was es gibt. Und da fuschen die Menschen inzwischen drin rum. Also da wird mir schlecht, wenn ich das sehe, was da geschieht. Ne? Das ist etwas Heiliges. Da muss man die Finger von lassen. Nach meinem Dafürhalten. Niemand weiß, wo es herkommt. Alles sind Spekulationen. Man denkt sich, ja, vielleicht sind dann bestimmte chemische Reaktionen eingetreten, aber man weiß in Wirklichkeit nichts darüber. Und die Experimente am CERN gehen erstmal um den Aufbau der Materie und wie dann aus Materie Leben entsteht, ist eben noch was anderes.
Okay. Okay, vielleicht eine letzte kurze Frage. Zwei Fragen, bitte kurz halten.
Ist es auch Spekulation, dass Leben aus dem Ei entsteht, oder ist das schon halbwegs abgesichert? Denn die Frau Professor Rene Schröder hatte das Buch über Henne oder Ei schon mindestens vor einem Jahr geschrieben und hier im Kepler-Salon einen Vortrag darüber gehalten. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, das Buch zu lesen. Aber sie hat jetzt beschlossen, die Sommerferien zwischen ihren Vorlesungen an der Universität Wien sich durch das Sammeln von Kräutern zu unterhalten. Und da hat sie in einem Radiointerview die Frage bemerkt, also dass wir eigentlich, dass es schon, dass die Frage nach dem Sein oder Nichtsein schon zu ersetzen ist durch die Frage, ob sich das Sein und das Nichtsein dreht oder umgekehrt.
Ich denke, das müssen wir mit der Frau Professor Schröder erörtern. Ich weiß nicht, ob das für den heutigen Abend passt. Darf ich bitte als letzte Frage hinten? Bitte.
Ich habe noch einen kleinen Zusatz zu dem Kommentar von dem Herrn, der gesagt hat, dass in der Beethovenschen Musik so eine große mathematische Muster gefunden wurde. Es heißt, dass Beethoven einmal gesagt hat, auf die Frage, woher seine Musik kommt, er hätte darauf ganz einfach gesagt, von oben. Das ist mir eingefallen. Und ich habe eine Frage an Sie, weil Sie gerade auch die DNA erwähnt haben. Die Struktur der DNA, diese Spirale,
Doppelhelix.
Die Doppelhelix, die sich nie berührt. Findet sich diese Struktur auch im Kosmos?
Es ist zum Beispiel so, wenn man auf die DNA, quasi, das ist ja so ein langer Strang, wenn man von oben raufschaut, ergibt sich eine zehnsternartige Struktur. Und diese zehnsternartige Struktur, ich könnte Ihnen ein Bild zeigen von einer bestimmten Planetenkonstellation, wo die fast genau wieder erscheint. Wenn Sie das interessiert, könnte ich Ihnen das noch zeigen, falls hier die Technik noch läuft.
Gut, vielleicht als Abschluss, wenn es möglich ist.
Ja, das ist richtig, aber
dadurch entsteht dann die dritte Dimension.
Gut, die Ellipse ist natürlich nur im System des Sonnensystems. Wenn die Sonne sich bewegt, dann wird daraus eine Spirale.
Und die ändert dann der DNA.
Ist richtig.
Und somit findet sie dann das Muster wieder. Ne?
Gut, also jetzt muss ich mal kurz hier gucken. So, dies ist das Bild. Also den Blick auf die Stirnseite einer Doppelhelix aus Spektrum der Wissenschaft. Ist schon ein paar Jahre alt. Also Sie sehen hier eben eine Struktur nach der Zahl 10. Und dies ist eine bestimmte ein Bewegungsbild, was sich auch über einen längeren Zeitraum ergibt. Und zwar sind das die Positionen des Mars aus Sicht der Venus bei VSB, das ist der Venus-Sonnenblick, das entspricht dem Tag auf der Venus. Also ein Tag auf der Venus dauert ungefähr 116 unserer Tage. Und wenn man in diesem Rhythmus immer Mars und Venus die Beziehung aufträgt, dann ergibt sich dieses Bild, das also sehr große strukturelle Verwandtschaft aufweist. Allgemein ist natürlich, was Sie sagten, völlig richtig, wenn wir die Bewegung des Systems und wenn wir dann zum Beispiel die Sonne bewegt sich ja um das Zentrum der Galaxie und die Galaxien bewegen sich auch wieder. Und da haben wir eine Reihe von Spiralen.
So, dann sage ich Vielen Dank für die Ausführungen, für die Bilder. Wir sehen, wir sind immer angetan, wenn wir Ordnung sehen, Ordnung irgendwo vorfinden. Für mich bleibt noch die nächsten Veranstaltungen hier im Kepler-Salon anzukündigen. Und zwar, es geht weiter am kommenden Donnerstag, 10. Oktober, mit einer Gastveranstaltung des Berufsverbandes der Soziologinnen und Sozialwirtinnen, Generation Maybe, Jugend und Arbeit zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Kommenden Montag ist der Komponist Christoph Herndl zu Gast mit dem Thema Mit Abstand am Nächsten, eine Praxis des Bezeichnens. Sollten Sie Informationen über den Kepler-Salon wünschen, es gibt dort hinten eine Liste, wo Sie sich in den Newsletter eintragen können. Informationsmaterial liegt auf. Der Kreis der Freunde des Kepler-Salons bittet Sie um Ihre Mitgliedschaft. Er unterstützt die Tätigkeiten des Kepler-Salons. Ich sage noch einmal herzlichen Dank fürs Kommen. Und der Salon ist bis 22 Uhr geöffnet.
Also ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Also Sie treffen mich jetzt am Ausgang. Wenn vielleicht jemand da noch in das Buch schauen möchte,